Ja, wie immer ein herzliches Willkommen. Jetzt zum Teil zu Zytoskelett und Transport im Rahmen dieser kleinen Vorlesungsreihe zur Neurobiologie oder zum Neurobiologie-Teil der Vorlesung zum Modul W17 Psychoneuroendokrinoimmunologie der Universität Hamburg. Wie schon häufig gesagt, die Variante B, nur mit Folien und meiner Stimme, zur Im Vergleich zur Variante A, wo Sie mich im Vordergrund zu den Folien auf einer Leinwand sehen. Und bitte Ihre Rückmeldung, welche Version Sie besser finden. Und weiter geht's. Wenn wir über das Zytoskelett sprechen, auch was natürlich bei unserem Nervengewebe, bei den Zellen sehr, sehr wichtig ist, dann reden wir tatsächlich häufiger von drei verschiedenen Klassen, das hatte ich Ihnen erzählt. Den ganz kleinen Filamenten und den ganz großen Filamenten. Die ganz kleine, das sind die Mikro- oder Aktinfilamente, bestehend aus ganz vielen Aktinmonomeren. Und die ganz großen, das sind die Mikrotubuli, die aus Tubulinmonomeren gebildet werden, also alles Proteine natürlich. Und das werden dann hier solche Röhren. Und die sind ganz, ganz wichtig für die Transportvorgänge. Wohingegen die ganz, ganz kleinen sehr, sehr wichtig sind in der zellulären Bewegung zum Beispiel oder der Ausbildung von kleinen Zellfortsätzen. Also beim Darm haben Sie vielleicht mal davon gehört, dass es eine Oberflächenvergrößerung der Zelle durch Mikrovilli, also so fingerartige Ausläufer gibt. Und in diesen fingerartigen Ausläufern, da ist Aktin ganz, ganz stark an der Ausbildung dieser Formen beteiligt. Oder wenn Zellen sich bewegen können, migratorisch sind, dann sind diese im Bereich häufig der Peripherie der Zelle an der Zellmembran angeordneten Aktinfilamente wichtig. Ja, und die dritte Klasse liegt halt mittendrin von der Größe und deswegen hat sie ihren Namen bekommen, Intermediärfilament. Ja? Und diese Intermediärfilamente, die klassifizieren häufig auch den Zelltypus. Man spricht zum Beispiel von Neurofilamenten bei Nervenzellen, bei Neuronen. Oder man spricht von Keratinfilamenten. Ha, das haben Sie schon mal gehört. Haut, Haut, Anhangsgebilde wie Haare. Ja, Keratin deswegen ganz charakteristisch für Epithelien, denn dazu zählt ja Ihre Haut. Also Sie sehen, an den Typen der Intermediärfilamente kann man die Zellen schon charakterisieren, auch durch Färbungen. Und diese Intermediärfilamente sind nun eben ganz wichtig in der Formgebung der Zelle. Sie stabilisieren also wie so ein Gerüst hier zum ganz großen Teil die Form der Zelle. Ganz interessant auch, nicht? Man weiß mittlerweile, dass auch die äußere mechanische Einwirkung auf die Zellen, ja, zu einer Signalwirkung vermittelt über diese Intermediärfilamente führt. Eine Mechanotransduktion. Ja, also jedes Mal, wenn Sie eine Zelle komprimieren, wenn Sie also einfach nur auf Ihre Hand draufdrücken, auf den Handrücken, dann generieren Sie ein Signal. Was diese Signale im Einzelnen tun, ist doch weitestgehend unbekannt. Hochspannendes Forschungsthema. Ja, und wenn wir uns die Transportmechanismen hier ein bisschen genauer angucken, dann habe ich hier ein schönes, hoffe ich, schönes Zellschema eines Neurons gezeichnet. Bitte lachen Sie, wenn Sie wollen, denn jetzt in dieser Phase kann ich es ja gar nicht wahrnehmen bei dieser digitalen Version. Sie sehen hier das Perikarion, also das Zellsoma mit dem Zellkern des Neurons und dieses raue endoplasmatische Retikulum und der Golgi-Apparat, also da, wo die Proteinsynthese und Weiterverarbeitung stattfindet, ist hier so angedeutet durch die schwarzen Striche. Der Ausläufer der Zelle, das ist das Axon hier, was eben endet, hier ein bisschen größer gezeichnet an den Endausläufern an der Synapse. Und nun habe ich versucht darzustellen, welche beiden Formen des Transportes es gibt, den schnellen und den langsamen Transport. Und wenn wir uns den schnellen angucken, dann ist dieser schnelle Transport häufig der, der relativ aufwendig synthetisierte Proteine, wie zum Beispiel Neuropeptide oder Opioide, in Vesikel verpackt, die dann entlang der Mikrotubuli, hier in rot gezeichnete Röhren, lang transportiert werden, tatsächlich über sogenannte Motorproteine, wie zum Beispiel Kinesin und Dynein. Man spricht von anterogradem, vom Perikarion weggerichteten und retrograden, zurückgehenden Transport. Ja? Und diese Vesikel werden dann eben mit den Neurotransmittern zum Beispiel, mit diesen Neuropeptiden hier zur Synapse transportiert, um dort als Neurotransmitter verwendet zu werden. Teilweise auch recycelt und zurücktransportiert. Davon zu unterscheiden ist der langsame axonale Transport, der eher auf Diffusionsvorgängen beruht, also Glutamat, was überall gebildet wird, oder Acetylcholin, was ich Ihnen erzählt hatte, was eben aus der Zellmembran geholt wird, aus dem Citratzyklus. Diese Stoffe können dann weitestgehend doch frei in der Zelle diffundieren, sich bewegen und erreichen damit natürlich auch den Ort des Geschehens oder werden auch dort produziert. Und somit wird dann eben auch dort Acetylcholin zum Beispiel als Neurotransmitter ausgeschüttet. Also der schnelle und der langsame axonale Transport, das ist nicht ganz unwichtig, wenn Sie sich überlegen, wie die einzelnen Nervenzellen der einzelnen Nervensysteme tatsächlich miteinander kommunizieren oder mit Zellen des Immunsystems. Denn davon abhängig ist natürlich auch die Schnelligkeit des Signals, was im Nervensystem ankommt, vom Immunsystem oder vice versa. Also diese Transportmechanismen, die sollten Sie sich gut merken. Ja, und da gibt es natürlich auch Kandidaten, die sich das Ganze zu Nutzen machen, diese Transportvorgänge. Und einige Kandidaten, die sehen Sie hier. Ne? Diese kleinen Tennisschläger, das sind tatsächlich Clostridien, Clostridium botulinum mit dem Botulinumtoxin. Und dieses Toxin ist eines der hochpotentesten Gifte, was wir kennen, ein Neurotoxin, führt zu Lähmungen und deswegen spritzen es sich so viele Menschen so gerne in die Stirn oder andere Bereiche. Allerdings zeigen heute eben Studien, dass diese Transportvorgänge, mit denen das Neurotoxin transportiert wird, eventuell auch weitergereicht werden an die nächstgelegene und synaptisch angebundene Zelle und damit das Neurotoxin vielleicht von der Stirn auch irgendwann ihre Großhirnrinde erreicht. Und ob Sie es da haben wollen, lasse ich mal dahingestellt. Ich denke eher nicht. Also vielleicht überlegen Sie sich dann, Sie sind ja alle noch nicht in dem Alter, aber wenn Sie mal da sind, überlegen Sie sich gut, was Sie machen. Das ist ja eigentlich ein Gift, was zu einer Lebensmittelvergiftung geführt hat früher. Und heute nutzt man es für ganz andere Zwecke. Ja, und auch Viren machen sich diese Vorgänge zunutze. Tollwut, Rabiesviren oder Herpesviren. Bei Herpes kennen Sie das nicht, im Nervensystem nutzen quasi für den Transport diese eben beschriebenen Transportvorgänge. Ja, das war unser kurzer Exkurs. Ich darf mich an dieser Stelle wieder einmal bedanken. Bis demnächst.